Titel heißt: Die Krise der Realwirtschaft bringt die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise zur Anschauung. Ist vielleicht ein bisschen mysteriös, wenn man den das erste Mal hört. Ich hoffe dann, dass der Vortrag erläutern wird, was mit dem Titel gemeint ist. Ich will, bevor ich in das Thema einsteige, ein paar Vorbemerkungen noch machen. Die erste Vorbemerkung ist nur eine kleine Ergänzung zu dem, was der Joey gesagt hat. Was soll heute Thema sein? Es gab schon etliche Verlautbarungen aus dem Umkreis des Gegenstandpunkts bei anderen Veranstaltungen zur Finanzkrise. Also was es mit dem Crash des Finanzkapitals auf sich hat, was die Leistungen des Finanzkapitals sind. Darum soll es heute nicht gehen, sondern heute soll Thema sein die Krise des produktiven Kapitals. Produktives Kapital, habe ich schon gesagt, meint die Unternehmungen, die mit der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, wie es heißt, befasst sind und von denen jedermann weiß, die Wirtschaft, also die, die auch den Titel, da sage ich auch gleich noch was dazu, Realwirtschaft hat, diese Wirtschaft schrumpft. Wie ich hierher gefahren bin, habe ich gerade nochmal Radio gehört und die Prognose für dieses Jahr in Deutschland war, 6% wird die Produktion von Waren, Dienstleistungen in dem Jahr sinken. Das meint erstmal ganz simpel, das ist die Krise der Realwirtschaft, dass das, worum sich alles in dieser Gesellschaft dreht, das Wachstum nicht zustande kommt, sondern umgekehrt, dass die Produktion von Waren sinkt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und die Zahlen sind wesentlich drastischer als bei vergangenen Krisen. Also in Deutschland 40% Exporteinbruch, 6% Schrumpfung der Wirtschaft. In den USA das ähnliche, 6-7% Schrumpfung der Wirtschaft. In Japan 60% Einbruch der Exporte und so weiter. Man kann jedes Land auf dem Globus durchgehen. Das meint erstmal die Krise. Was es damit auf sich hat, ist dann das Thema des Vortrags. Angesichts des Zustandes der Weltwirtschaft hagelt es jetzt in der öffentlichen Besprechung Kritik. Der Joey hat dazu gesagt, da wird eher verunklärt als aufgeklärt. Und das Erste, wie es hagelt Kritik und die besteht in der Schuldigensuche. Es werden Schuldige für den Zustand genannt, warum die Wirtschaft jetzt statt zu wachsen schrumpft. Und die Schuldigen bei dieser Krise sind die amerikanischen Banker in allererster Linie. Also das ist der Crash, der dort stattgefunden hat. Vor allem die Banker in Wall Street. Vielleicht auch die amerikanischen Politiker, liest man auch, die doch glatt dem Amerikaner versprochen haben, dass jeder Amerikaner ein eigenes Dach über dem Kopf haben könnte. Übrigens eine schöne Klarstellung, was in dieser Gesellschaft nicht vorgesehen ist, im Kapitalismus für alle nicht zu haben und vorgesehen ist. Das sind die Schuldigen, die benannt werden. Also aus Amerika kommt die Krise, ausgelöst durch die gierigen Banker. In früheren Krisen, das Gedächtnis ist ja immer kurz, deswegen hilft es vielleicht auch daran mal zu erinnern, der Öffentlichkeit jetzt. In früheren Krisen war es dann die Billiglohnkonkurrenz in Fernost als Auslöser der Krise oder die Gier der Ölscheichs, die so viel für ihr Öl verlangt haben und uns als Industrieländer in die Krise gestürzt haben. Oder die zu hohen Gewerkschaftsforderungen und Lohnforderungen, die dann für die Wirtschaft nicht verkraftbar waren und so weiter und so fort. Die Betrachtung geht nach dem Motto vor, naja, wenn die Leute oder wenn es in der Gesellschaft nicht falsch gelaufen wäre, also wenn die Banker nicht so gierig gewesen wären bei dieser Krise jetzt, wenn also Leute was nicht falsch gemacht hätten, dann gäbe es auch die Krise nicht. Diese Krise ist zwar irgendwie notwendig, weil da haben ja welche was falsch gemacht, aber eine Systemnotwendigkeit ist die Krise nicht. Das ist das erste Resultat immer der Besprechung, zu sagen, ja, bei der Krise weiß man schon bestimmte Schuldige. Aber im System eingebaut ist diese Krise nicht. Das ist die eine Betrachtung der Krise. Jetzt gibt es in der Öffentlichkeit genau die entgegengesetzte Behauptung auch, nämlich zu sagen, naja, zu jeder Wirtschaft gehört auch irgendwann mal eine Krise dazu. Also ich erinnere mich ganz gut an eine Diskussion im Fernsehen, wie das losging mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und da ist ein Mensch, Namen habe ich jetzt vergessen, war früher Chef von dem ProSieben-Sender, Kofler, glaube ich, hieß er. Also, aber nicht festnageln, ist ja auch egal. Der hat sich geäußert, in einer Diskussionssendung hatte Marx doch recht, in der dann so Leute wie der Geißler auch drin saßen, als Marx-Experten. Die hat gesagt, was regen Sie sich eigentlich so auf? Zu jeder Wirtschaft gehört eine Krise dazu. Es gibt einen Aufschwung, es gibt einen Abschwung, das ist halt der normale Konjunkturzyklus. Und auch die Stellungnahme, ja, es ist so, aber man muss sich vor Augen halten, wie da die Sache betrachtet wird, nämlich ganz abgeklärt in der Art und Weise, naja, die Krise gehört dazu. Ohne die Frage, wenn schon das Wachstum, das ist, auf was alles in dieser Gesellschaft gepolt ist, wenn es darum gehen soll, wenn sich jeder darum bemüht, warum das eigentlich nie zustande kommt, beziehungsweise an bestimmten Punkten immer umkippt in einen Schrumpfprozess. Kein Wundern darüber. Auch, das muss man auch an so einer Stellungnahme bemerken, auch überhaupt keine Aufregung darüber, was ist denn Krise? Darauf gehe ich nachher noch näher ein. Aber dass da zum Beispiel ein Nebeneinander ist von modernste Produktionsanlagen werden stillgelegt und Leute mit besten Qualifikationen werden freigesetzt und können nicht mehr arbeiten. Kein Lebensunterhalt, sich verdienen und es werden auch keine Güter produziert, obwohl sie produziert werden könnten. Den Menschen, das juckt den gar nicht. Der sagt einfach, das gehört dazu, zu jeder Wirtschaft gehört auch mal dazu, dass sie mal schrumpft. Und das ist gesund und dann geht es danach wieder weiter. Also das ist die gegensätzte Behauptung zu dem, die Krise gehört eigentlich gar nicht zum System dazu, weil durch Schuldige verursacht. Die andere ist, naja, das ist eine Naturnotwendigkeit des Wirtschaftens. Also da wird eine Notwendigkeit der Krise behauptet, aber gar nicht in einem bestimmten System liegen, sondern das gehört zum Wirtschaften überhaupt dazu. Also das wollte ich mal als zweite Vorbemerkung machen, dass man sich vor Augen führt, wie diese Krise in der Öffentlichkeit besprochen wird. Was ich mit dem Vortrag dann machen will, ist zu zeigen, wie in dem erfolgreichen Wachstum des Kapitals die Krise drinsteckt. Also wie das erfolgreiche Wachstum des Kapitals seine eigene Krise produziert. Ich will zeigen, welche Gegensätzlichkeiten im Wachstum eingeschlossen sind, die in der Krise eklatieren, also so richtig zum Ausbruch kommen, deutlich werden. Also ich will auch, das sind jetzt erstmal so Vorankündigungen, will, da kann man mal drauf aufmerken dann bei dem Vortrag, will sagen, es ist nicht so, erst wächst alles so wunderschön und dann irgendwann bricht das Wachstum zusammen und kehrt sich um. Sondern der ganze Wachstumsprozess ist ein einziger Gegensatz. Und in der Krise eklatieren diese Gegensätze. Das ist, will ich erklären, gegenüber der Vorstellung, wenn Wachstum ist, ist alles wunderbar, das Blöde ist, wenn Krise ist. Will ich noch eine dritte Vorbemerkung machen? Vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen kritischen Stimmen. Neben uns meine ich so Theoretiker im Umkreis des Gegenstandpunkts, der Zeitschrift Gegenstandpunkt, gibt es ja auch noch andere Linke, die sich mit der Krise befassen. Und die durchaus im Unterschied zu den vorher von mir zitierten Besprechungen in der Öffentlichkeit, die Wert drauf legen zu sagen, die Krise gehört zum Kapitalismus dazu. Also die Krise ist schon eine Systemfrage. Will aber darauf hinweisen, kann auch jeder überprüfen, wenn er dann mal die Verlautbarungen der Linken oder anderer linken Kapitalismuskritiker liest, da ist die Betonung immer die, Krise zeigt, der Kapitalismus funktioniert nicht. Das ist die Betrachtungsweise. Also die Vorstellung, solange er wächst, der Kapitalismus, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu kritisieren. Da schafft er auch Beschäftigung. Da kann man zwar vielleicht das eine oder andere an den Arbeitsbedingungen kritisieren, aber im Prinzip, wenn der Kapitalismus wächst, dann ist irgendwie die Bevölkerung schon versorgt. Da mal im Hinweis Arbeitsplätze bei Marx, auf den komme ich noch ein paar Mal zu sprechen heute Abend. Der hatte das bezeichnet als an Arbeitsplätzen wird Ausbeutung, passiert Ausbeutung. Also Arbeitsplätze oder Arbeit ist nichts Gutes, sondern umgekehrt ein zu kritisierender Zustand in dieser Gesellschaft. Aber da ist die Vorstellung, wenn der Kapitalismus Arbeit schafft, Arbeitsplätze schafft, dann, naja, geht das. Schlimm wird es in der Krise, wenn das Wachstum zum Einbruch kommt, die Arbeitslosigkeit steigt und Leute beschäftigungslos werden. Die Krise ist dann der Punkt, ja, da wird der Kapitalismus kritikabel, beim Aufschwung nicht so viel zu kritisieren. Und im Unterschied dazu hoffe ich auch, dass der heutige Vortrag deutlich macht, wir, meine ich jetzt im Umkreis des Gegenstandpunkts, sind der Auffassung, der Kapitalismus ist in allen Phasen zu kritisieren. Auch wenn er wächst, ist er zu kritisieren, weil das Wachstum auf Kosten derjenigen geht, die den Reichtum hier produzieren. Man erinnert sich ja auch dran, während des Wachstums gab es dauernd die Diskussion, kommt das Wachstum, ist nicht angekommen bei den Leuten. Umgekehrt gab es die Diskussion um Mindestlöhne, Billiglöhne und so weiter. Das sind die Zustände, die im Aufschwung herrschen. Neben den auch ganz normalen, dass die Arbeit oder der Reichtum, die Produkte der Arbeit sich in privaten Händen befinden. Gut, das auch nur mal als Hinweis und Abgrenzung von anderen Betrachtungsweisen der Krise. Also nicht erst die Krise mit ihren Produktionsstockungen, mit Millionen von Arbeitslosen, mit steigender Verelendung und Armut, ist nicht erst da ist die Produktionsweise zu kritisieren, aber in der Krise wird schon das Gegensätzliche, auch das Zerstörerische dieser Produktionsweise, auch das, wenn ich es ein bisschen moralisch ausdrücken will, Menschenfeindliche dieser Produktionsweise zur Anschauung gebracht. Das ist der Hinweis auf den Titel. Das wird da deutlich, was für Gegensätze in dieser Gesellschaft sind. Nicht, man könnte sie vorher nicht merken, aber eklatieren tut die Sache schon in der Krise. Das ist dann, werde ich im letzten Teil des Vortrags sagen. So, noch zwei Vorbemerkungen jetzt. Die eine bezieht sich drauf, ich habe einen Zitatenzettel gemacht. Nicht, dass ich den im Einzelnen durchgehen will, aber ich habe mir gedacht, aus der Kritik der politischen Ökonomie von Marx, der sich im dritten Band des Kapitals mit der Krise befasst hat, dass da die eine oder andere Ausführung, die Formulierungen, die dort sind, vielleicht ganz gut geeignet sein könnten, die Sache zu erläutern, die ich hier behandle. Ich werde also an der einen oder anderen Stelle mal auf zwei, drei Zitate eingehen und vielleicht bei der Gelegenheit, also man kann die ja nochmal rumgehen lassen, wer die noch nicht hat, vielleicht bei der Gelegenheit noch der Hinweis, wenn ich die eine oder andere Begrifflichkeit oder Terminologie verwendet, die vielleicht nicht verständlich ist, weil sie nicht so üblich ist oder so, dann soll man einfach nachfragen. Dann bemühe ich mich, das nochmal zu erläutern. Also weil manche Begrifflichkeiten ja wirklich fremd sind. Also da sich einfach melden, falls ich das zu, wie soll man sagen, als von meinem Jargon her benutze und man weiß dann gar nicht so recht, was darunter zu verstehen ist. Also einfach melden und dann kann ich da nochmal drauf eingehen. So, jetzt kommt die letzte Vorbemerkung. Die bezieht sich auf den ersten Teil des Titels, wo ich sage, die Krise der Realwirtschaft. Realwirtschaft ist ja auch ein bisschen ein komischer Begriff. Jetzt, also jetzt in dieser Krise, wird in der ganzen öffentlichen Besprechung ein Gegensatz gemacht zwischen die Finanzwirtschaft, die Finanzdienstleistungen, die Banken und so weiter. Das wäre unsolide. Das wäre eigentlich gar nicht die Wirtschaft. Die richtige, reale, wirkliche Wirtschaft wäre die Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Da muss man sich auch mal dran erinnern. Vor der Finanzkrise, also vor 2 Jahren noch, da gab es diese Unterscheidung nicht. Da war alles unsere gute, wachsende Wirtschaft. Und die Staaten und die Beobachter in den Staaten, die Politiker, die Öffentlichkeit hat überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen Banken und anderen produzierenden Wirtschaftsunternehmen. Da waren die Wachstumszahlen der Banktürme hier in Frankfurt genauso gut und solide wie die Produktion von Opels in Rüsselsheim oder so. Da wurde dieser Unterschied nicht gemacht. Und jetzt in dieser Krise wird unterschieden zwischen, naja, das eine war alles Spekulation, das eine war vollkommen unsolide, irreal in gewisser Weise, Luftnummern gebucht, und das andere, die andere Wirtschaft, war die reale Wirtschaft. Da will ich noch 2 Bemerkungen dazu machen. Erstens zu der Seite des Banken, das Wachstum des Bankkapitals, des Finanzkapitals, wäre bloß spekulativ und irreal gewesen. Da muss man erst mal sagen, das war es nicht. Die Wachstumszahlen, die die Banken produziert haben, die Bilanzsummen, über die sie verfügt haben, die Geldsummen, die sie kommandiert haben, das ist in der Gesellschaft der Reichtum. Also die Milliardensummen, die die Banken akkumuliert bei sich angesammelt hatten vor der Krise, das war gültiger Reichtum in dieser Gesellschaft. Die kleinste Abteilung von den Boni konnten sich diese Banker ihre Ferraris und Penthouses und sonst was kaufen. Aber das ist ja der kleinste Teil. Der andere Teil ist, mit diesen Summen wurde investiert. Da wurden Hedgefonds gespeist, die wiederum sich eingekauft haben in Unternehmen. Das war Kommando, Macht, wenn man es mal so ausdrücken will, über die reale Wirtschaft. Das war Reichtum. Und der Crash ist ja nur so eine Tragödie aus der Sicht der Geldbesitzer, weil damit ihre Macht reduziert worden ist. Also das ist mal die eine Seite. Im Bankensektor ging es darum, aus Geld mehr Geld zu machen, und dieses Geld war der gültige Reichtum in dieser Gesellschaft. So, die andere Seite jetzt. Jetzt heißt es, nachdem der Crash dort stattgefunden hat, naja, das war ja auch alles nur, waren nur Luftnummern, und die reale Wirtschaft ist die, wo Güter und Dienstleistungen produziert werden. Muss man auch sagen, von wegen real, nützlich, Güter. Also man kann es nach der einen Seite so betrachten und sagen, das ist ein zynisches Lob der Wirtschaft bei uns. Warum? Ja, es werden Güter und Dienstleistungen produziert. Aber dort, wo kapitalistische Produktionsweise herrscht, bei uns, wo jeder weiß, diese Güter und Dienstleistungen sind Mittel des Gewinns, da wird auch nur das produziert, was gewinnträchtig ist, und auch nur der kommt in den Genuss der produzierten Güter, wenn er über die entsprechende Zahlungsfähigkeit in Form von Geld verfügt. Also von wegen, diese Realwirtschaft ist eine, die versorgt die Menschheit mit nützlichen Gütern, im Unterschied zu den Bankern, denen es nur um Geld geht, sondern man muss festhalten, in beiden Abteilungen der Wirtschaft geht es um dasselbe, nämlich aus Geldbesitz mehr Geld zu machen. Die Banker machen das durch das Verleihen von Geld, die anderen durch die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, und jeder weiß, wenn am Ende nicht schwarze Zahlen, sondern rote Zahlen bei einem Industrieunternehmen stehen, dann geht es irgendwann pleite, so wie jetzt Arcandor als Handelsunternehmen oder Opel als Autoproduzent. Also beiden geht es um dasselbe, nur, und das wird jetzt das Thema sein, weil die produzierenden Unternehmen eben was produzieren, Güter und Dienstleistungen, sieht die Krise der Realwirtschaft, wenn ich den Begriff nochmal jetzt wieder verwende, etwas anders aus, verläuft anders, bringt was anderes als Kern zur Anschauung als die Bankenkrise. Okay, also um was soll es jetzt gehen? Ich will die Krise in vier Abteilungen abhandeln. Die erste, der Anfang ist die Frage, los ging die ganze Sache mit einer Finanzkrise. Jetzt Wirtschaftskrise. Warum ist es eigentlich so, dass die Finanzkrise zur Wirtschaftskrise führt? Also erstmal den Ausgangspunkt, warum hat eigentlich der Bankencrash die Krise der Industrie eingeläutet und bringt deren Wachstum zum Stillstand? Das ist die eine Frage, die ich behandeln will. Das zweite, was ich behandeln will, ist, was zeigt sich daran über die Rolle des Finanzkapitals? Also, was wird daran deutlich, welche Rolle das Finanzkapital gegenüber dem produzierenden Gewerbe hat? Und dazu gehört, wenn ich das behandle, die Frage, wie bringen die produktiven Unternehmen, also produktive ist jetzt immer das Synonym oder das produktive Kapital für Unternehmen, die halt Güter oder Dienstleistungen produzieren, wie bringen die ihr Wachstum zustande? Und wie kommt es zu dem Zustand, dass dann das Wachstum zum Stillstand kommt bzw. einbricht? Das ist die zweite Thematik, die ich behandeln will. Dritter Punkt soll sein, was ist also der Begriff der Krise? Am Anfang habe ich mal ganz simpel gesagt, Krise heißt einfach, das Wachstum kommt zum Stillstand. Da ist aber mehr dazu zu sagen. Das ist nämlich, es gibt zu viel Kapital in der Gesellschaft. Gut, das ist jetzt rätselhaft, das will ich erläutern. Also was ist der Begriff der Krise, ist der dritte Teil. Und der vierte Teil geht darauf, wie bewältigt das Kapital die Krise? Also wie geht Krisenbewältigung bei uns und was heißt das? Das hat was zu tun mit der Brachlegung und Vernichtung von Reichtum. Und was da alles eingeschlossen ist und was das heißt, ist dann der vierte Teil. Also soweit erstmal zur Gliederung, was ich da behandeln will. So, zum ersten Punkt. Also der Frage, warum greift die Finanzkrise auf die Realökonomie über. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, der Ausgangspunkt vor zwei Jahren war, das Finanzkapital crasht weltweit, vernichtet Vermögenswerte in Milliardengröße. Also die Rede beim IWF ist von 4.000 Milliarden Dollar, das ist das Mehrfache, das Doppelte fast des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland. Das wird da vernichtet. Das X-fache halt des in Geld bemessenen Güterproduktion von ganzen Wirtschaftsmächten. Zunächst hieß es, naja, ist ja bloß der Crash des Finanzkapitals, die Realwirtschaft ist gesund, die ist robust, wie es so immer schön heißt, braucht uns nicht zu jucken. Zwei Jahre später heißt es, ist das öffentliche Bewusstsein, die Finanzkrise ist in der realen Wirtschaft angekommen. Habe ich schon darauf hingewiesen. Es ist allgemein jetzt, die Produktion von Gütern und Dienstleistungen schrumpft dramatisch und die Rede davon ist, das ist nach der großen Depression 1929 die größte Wirtschaftskrise, die es seitdem gab. So. Jetzt mal ganz simpel gefragt, gibt es eigentlich hier von irgendetwas zu wenig in der Realökonomie? Also die Realökonomie ist in der Krise. Gibt es eigentlich von irgendwas zu wenig? Gibt es zu wenig moderne Maschinen? Zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte? Zu wenig Energie und Rohstoffe? muss man sagen, nein, von allen materiellen Elementen des Produzierens, des Produktionsprozesses gibt es nach wie vor nicht weniger, sondern gleich viel wie vorher. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Das muss einem erstmal bewusst werden. Jeder muss sich vorstellen, Krise, Schreckliches, es schrumpft. Erstmal von allem gibt es genauso viel wie vorher. Nur von einem gibt es weniger, nämlich Kredit. Es gibt weniger Schulden. Es gibt weniger, darüber wird ja auch geklagt, den Unternehmen fehlt es an Kredit, die Banken stellen keinen Kredit mehr zur Verfügung. Auch da nicht einfach das hinnehmen, sondern mal überlegen, ein interessantes Problem, eine interessante Geschichte. Ein normaler Mensch ist froh, wenn er keine Schulden hat. Das heißt nämlich, er muss weniger von dem Geld, von dem Knappen, was er hat, an die Bank abdrücken für Schuldendienst. Also für einen normalen Menschen ist Schulden zu haben eine Last und schuldenfrei zu sein ist gut. In dieser Wirtschaft ist es offensichtlich genau umgekehrt. Da ist es schlecht für die Unternehmen, wenn sie keine Schulden haben und machen können. Das ist mal das Erste, darauf muss man mal aufmerken. Das ist offensichtlich der Zustand bei uns, dass Schulden das Produktionsmittel Nummer eins für Unternehmen sind. Ohne dass sie Kredite bekommen, ohne dass sie sich bei der Bankenwelt verschulden können, kommt das Wachstum zum Stillstand. Also es sind offensichtlich Kredite, Schulden, das Produktionsmittel Nummer eins in dieser Wirtschaftsweise. An Schulden und Krediten hängt alles. Damit bin ich schon beim zweiten Punkt, weil ich jetzt ein paar Bemerkungen machen muss zu, naja, was ist denn die Leistung des Kredits? Also von Schulden für das Wirtschaftswachstum. Und die erste Abteilung, die ich da erläutern will, ist, es ist ja auch wirklich so, dass hierzulande Schulden, Kredite, ein Hebel des Wirtschaftswachstums sind. Ein Mittel des Wachstums. Wenn man nachher in diese Zettel guckt, da ist immer von Akkumulation die Rede. Das ist nur das Fremdwort, das der Marx benutzt in der politischen Ökonomie für Wachstum des Kapitals. Das sind Schulden ein Hebel, ein Mittel des Wachstums des Kapitals, des Produktiven. Das will ich ganz kurz erläutern an zwei Abteilungen des Kredits. Die erste Form ist diejenige des kommerziellen Kredits, des Handelskredits oder des man, wer mal in einem Banklehrbuch zufällig geguckt hat oder sonst das mal gelernt hat in der Schule oder wie auch, da heißt Konto Korrentkredit. Also das ist die Sorte, wenn ein Unternehmen bei der Bank einen Kredit hat dafür, dass es nicht warten muss, bis es die produzierten Waren auch verkauft hat, dann das Geld eingenommen hat, um dann aufs Neue wieder den Produktionsprozess in Gang setzen zu können. Also um dann aufs Neue wieder Waren, Rohstoffe, Maschinen, Elektrizität, Löhne und sowas bezahlen zu können, sondern kaum ist produziert worden, kann aufs Neue schon wieder produziert werden. Und das heißt für das Kapital, dass es schneller seinen Umschlag, also den Kreislauf vollziehen kann und darüber mehr Gewinn machen kann, also schneller wachsen kann. Also das ist die eine Leistung des Kredits als Kontokorrentkredit, als kommerzieller Kredit, die Beschleunigung des Wachstums, der Akkumulation des Kapitals, des produzierenden Unternehmens. Die andere, die einem vielleicht geläufiger ist, von der man eher was gehört hat, ist die des Leihkapitals. Also die Funktion, dass ein Unternehmen nicht wartet und nicht warten muss, bis es seine Waren und Güter verkauft hat, dann aufs Neue verkauft hat, bis eine gehörig große Summe zustande gekommen ist, um dann neue Maschinerie, eine ganz neue Technik, eine ganz neue Produktionsanlage hinzustellen, sondern dass es über Kredit, den es von Banken bekommt, Millionensummen, die es sich leiht, das Unternehmen, auf einer ganz anderen, effektiveren, größeren Stufenleiter, moderneren Stufenleiter produzieren kann. Also diese Sorte des Kredits ermöglicht dem Unternehmen zu wachsen, bevor es schon gewachsen ist, um es mal so auszudrücken. Es ermöglicht ihm, ein Wachstum zu antizipieren, größere Verhältnisse zu praktizieren, um dann in diese größeren Verhältnisse, in die größere und modernere Stufenleiter hineinzuwachsen. Das ist ein ganz wichtiger Hebel des Wachstums der Unternehmen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wenn es dazu Fragen gibt, immer melden. Weil jetzt muss ich ein paar Bemerkungen machen dazu, was machen die Unternehmen mit diesen Krediten? Oder umgekehrt, wie führen die Unternehmen ihren Konkurrenzkampf mittels des Kredits? Also wie steigert eigentlich ein industrielles Kapital, da kann man jetzt denken an ein, in Deutschland ist ja so eine Schlüsselindustrie, immer die Automobilindustrie oder jedes andere Kapital, auch die, die Mineralwasser produzieren oder sonst was, oder MP3-Player. Wie betreiben die eigentlich ihre Konkurrenz? Und da will ich mal was erläutern und vorlesen aus dem Zitatenzettel. Das ist das erste Zitat unter Krise. Da ist die Rede von Folgendem. Da heißt es, es gibt einen Widerspruch im kapitalistischen Wachstum. Und der ist ganz allgemein ausgedrückt, besteht er darin, dass die kapitalistische Produktionsweise eine Tendenz einschließt nach absoluter Entwicklung der Produktivkräfte. Also Produktivkräfte meint, das sind die Mittel, den Wirkungsgrad der Arbeit zu steigern. Also Maschinen, wo neue Maschinen zum Beispiel, wo man mit der Hälfte des Arbeitsaufwands das Doppelte an Produkten herstellt. Das ist mit Produktivkräften da gemeint. Also Produktivkraft ist der Wirkungsgrad der Arbeit, wird erhöht. Mit viel weniger Arbeitsaufwand kann man die Güter produzieren. So, jetzt wird gesagt, diese Produktionsweise schließt eine Tendenz ein nach absoluter Entwicklung der Produktivkräfte. Abgesehen vom Wert und dem in ihm eingeschlossenen Mehrwert, das erläutere ich nachher noch. Auch abgesehen von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Während sie andererseits die Erhaltung des existierenden Kapitalwerts und seine Verwertung im höchsten Maß zum Ziel hat. Das Mittel, unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck der Verwertung des vorhandenen Kapitals. Ich erläutere das noch. Ich will mich jetzt nur mal auf folgende Behauptung konzentrieren. Da ist die Rede von, der Kapitalismus entwickelt oder die Kapitalisten in ihrem Konkurrenzkampf entwickeln unbedingt die Produktivkräfte. Und erstmal will ich nur den Gedanken erläutern, was damit ausgedrückt ist. Und zwar das auch zerlegt in zwei Abteilungen, nämlich was meint da Entwicklung der Produktivkräfte und was meint da unbedingt. So. Die Behauptung, also zurück nochmal, ist jetzt, der Kredit ist ein Hebel für das Wachstum des Kapitals, nämlich die unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte. Also die Anwendung von neuerter, verbesserter Maschinerie als ein Konkurrenzmittel, womit sich ein Kapital gegen andere durchsetzt. So, wie geht denn das? Das will ich jetzt erläutern. Man kennt den Ausdruck Entwicklung der Produktivkräfte bei uns als Rationalisierung oder Innovation. Also ein Unternehmen, das mit Gewinn produzieren will, das sich gegen andere Unternehmen, die auch dasselbe wollen, mit Gewinn produzieren, auf dem Markt durchsetzen will, das rationalisiert, das modernisiert seine Produktion. Das hört sich jetzt erstmal so neutral an. Was da passiert ist, es wendet neuere, produktivere Maschinerie an. Also es benutzt das Geld, das geliehene, den Vorschuss, den es von Banken kriegt, dafür, den ganzen Produktionsprozess umzukrempeln und neue, produktivere Maschinerie einzukaufen. Wobei man sagen muss, was heißt da produktivere Maschinerie? Das ist immer diejenige, die zwar mehr kostet, aber hilft, an anderen Kosten, nämlich den Lohnkosten, zu sparen. Die also nicht die Arbeit erleichtert, in dem Sinne, jetzt arbeitet jeder weniger, weil man braucht ja jetzt weniger Arbeit, um dieselben Güter herzustellen, sondern die nicht Arbeit einspart, sondern bezahlte Arbeit einspart. Also die dafür sorgt, dass die Lohnkosten sinken, dass damit auch der Teil, quasi der Kostteil des Produkts sinkt, das Unternehmen deswegen mit billigeren Preisen oder mit günstigeren Preisen als die Konkurrenz auf dem Markt auftreten kann und trotzdem, wenn sie die Waren dann verkauft und mehr verkauft, weil sie sie billiger als die Konkurrenz anbieten kann, trotzdem noch einen größeren Gewinn realisiert. Das ist die Konkurrenztechnik, die ein Unternehmen mittels des Kredits praktiziert. Also das ist der Inhalt von, es werden die Produktivkräfte, also die Produktivität in den Unternehmen, die wird gesteigert. Und zwar dauernd gesteigert. Weil für denjenigen, der das als erster macht, um das nochmal zu wiederholen, das heißt, die Kosten pro Stück werden gesenkt, weil an Arbeitskosten eingespart wird, und zwar mehr eingespart wird, als die Maschine kostet. Darüber auf der anderen Seite das Produkt billiger angeboten werden kann und trotzdem die Gewinnspanne, die in den produzierten Gütern steckt, größer geworden ist. Für das Unternehmen heißt das, und das weiß auch jeder praktisch, jeder Manager praktisch, wenn ich als Erster mit einer neuen Produktionstechnik auf dem Markt bin, dann kann ich einen Extragewinn, einen größeren Gewinn als normalerweise üblich, realisieren. Mit dem größeren Vorschuss, ich muss ja mehr Kapital vorschießen, mache ich aber auch einen größeren Gewinn. Und die Profitrate, das ist der Ausdruck, der hier ein paar Mal in dem Text kommt, die steigt. Profitrate meint das Verhältnis des Gewinns zu dem vorgeschossenen Kapital des Angestellten. Für den Ersten heißt es immer, der diese Produktivkräfte anwendet, die neueren, sein Gewinn steigt. So lange, bis die anderen nachgezogen sind. Und das kennt auch jeder. Es gilt in der Gesellschaft der Zwang der Konkurrenz. Die anderen müssen nachziehen, sonst gehen sie irgendwann, scheiden sie aus, machen keine Gewinne mehr. Und wenn die alle nachgezogen haben, dann verschwindet auch dieser Extravorteil. Auf das will ich gleich noch zu sprechen kommen. Daraus erklärt sich übrigens das Unbedingte. Also ich habe jetzt die Seite erklärt, das Mittel des Kapitals, seinen Gewinn zu steigern, ist die Entwicklung der Produktivkräfte. Also neue Maschinerie, wenn man es so mal ausdrücken will. Unbedingt wird dieses Streben darüber, dass wenn der Vorteil, wenn die anderen nachziehen, verschwindet der Vorteil. Also sagen, dann muss man erst recht wieder an der Spitze der Innovation stehen. Das sind alles die Gemeinsprüche, die man kennt. Ohne Fortschritt ist Stillstand ist Rückschritt. Ja, nur einfach so weiter zu produzieren, obwohl das wunderbar ginge, immer mit derselben Technik weiter Autos zu produzieren. Wenn ein Unternehmen das 2 Jahre lang macht und dann 3 Jahre macht, dann ist das Ding veraltet im Verhältnis zur Konkurrenz. Also muss man selbst an der Spitze sein, dass es bei den anderen veraltet ist. Weil sonst kommt der Extragewinn nicht zustande. Und wenn er wieder nivelliert wird, weil die anderen nachgezogen haben, muss man erst recht an der Spitze sein. Deswegen den Werbespruch, Vorsprung durch Technik. So, das ist mal die Seite, daraus erklärt sich unbedingt der Entwicklung der Produktivität. Und um jetzt nochmal auf unseren Ausgangspunkt zu kommen, der Kredit ist bei dieser Sorte Konkurrenzkampf der entscheidende Hebel. Und er verschärft auch den Konkurrenzkampf. Also er ist der entscheidende Hebel, weil er ermöglicht ja durch die Verfügung über fremdes Kapital die Produktion, den Produktionsprozess zu rationalisieren. Er ermöglicht ja der Kredit, diese Veränderungen vorzunehmen, ohne dass das Geld schon verdient ist. Also ist es der Hebel dieser Konkurrenz und des Wachstums. Und zugleich, muss man sagen, verschärft natürlich auch der Kredit diesen Konkurrenzkampf enorm, weil ja die anderen kriegen ja auch Kredit, sodass jetzt alle mit Vorschuss arbeiten und daran arbeiten immer wieder aufs Neue an der Spitze, jetzt drücke ich es mal so, wie es immer ideologisch ausgedrückt wird, des technischen Fortschritts zu sehen. Also eine immer größere Geldsumme wird vorgeschossen, wird investiert, um in der Konkurrenz gegen die anderen Lohnkosten zu sparen und im Vergleich zu den Konkurrenten billigere Waren auf den Markt zu bringen und trotzdem mehr daran zu verdienen. Da ist die Größe des Kapitalvorschusses, die Größe des Geldes, über das man verfügt. Und da ist ganz entscheidend das eigene, aber viel entscheidender das andere, das Fremde, über das man verfügt. Von Banken, von Investoren, ist der Hebel des Gewinns, des Überschusses. Und an dem Verhältnis bemisst sich der Erfolg des Wachstums. So geht Konkurrenz und kapitalistisches Wachstum. Jetzt hatte ich am Anfang gesagt, in diesem Wachstum sind lauter Gegensätze eingeschlossen. Es ist nicht so, und dann wächst halt das Kapital und das ist alles wunderbar, sondern ich will jetzt auf die Gegensätze hinweisen, die in dieser Sorte von Wachstum eingeschlossen sind. Und das kann man in dreifacher Hinsicht ausdrücken. Das kann man erstmal ausdrücken als Gegensatz des Kapitals zu seinem eigenen Wachstumszweck. Ich sage es mal so, die Behauptung ist, und die erläutere ich jetzt, dass die angewandten Methoden, den Gewinn zu steigern, also die angewandten Methoden, die Profitrate zu steigern, also den Gewinn im Verhältnis zum vorgeschossenen Kapital, immer das Gegenteil produzieren, nämlich einen Fall dieser Profitrate. Also die Methoden zur Steigerung des Gewinns produzieren einen Fall des Gewinns. Wie kommt der zustande? Also das ist übrigens, jetzt nochmal zurück auf den Zitatenzettel, das ist die Behauptung, die hier in der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie im dritten Band des berühmten Kapital ausgedrückt ist. Wo es heißt, das Mittel der Unternehmen, des Gewinnwachstums, unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte, schließt einen Gegensatz ein zu dem Zweck, nämlich die Steigerung des Profits. Also da heißt es hier, das ist gemeint mit, während sie andererseits die Erhaltung des existierenden Kapitalwerts und seine Verwertung im höchsten Maß zum Ziel hat. Das Mittel unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte gerät im fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck der Verwertung des vorhandenen Kapitals. Also das ist die Behauptung und die will ich jetzt erläutern, nämlich genau den Punkt, der hier gesagt wird, die unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte, dies dauernd neue Maschinerie einsetzen, zwecks Arbeit rentabler machen, produktiver machen und damit die Profitrate des Unternehmens zu steigern, also den Gewinn im Verhältnis zum vorgeschossenen Kapital zu steigern, produziert das Gegenteil, den Fall dieser Profitrate. So, also es gibt im Wachstum einen beständigen Gegensatz zum Zweck, nämlich Gewinnsteigerung. Wodurch kommt der zustande? Der eine Hinweis war schon gegeben, in meiner Erläuterung, wie geht die Konkurrenz, wo ich gesagt habe, für den Ersten, der die produktivere Technik anwendet, der Lohnkosten zwar Maschinerie erspart, geht die Rechnung auf, der realisiert einen Extraprofit, weil er günstiger im Verhältnis zur Konkurrenz von den Kosten her produzieren kann, darüber die anderen aus dem Feld auf den Markt schlägt und darüber nicht nur eine größere Profitmasse an Gewinn, sondern auch eine bessere Rate im Verhältnis zum Vorschuss erzielen kann. Wenn die anderen nachziehen, ist der Vorteil weg. Dann bleibt am Ende eine Senkung der Preise. Übrigens, das ist von mir alles keine Theorie, das kennt jeder. Die industriell produzierten Güter werden immer billiger. Das ist der Fall. Und wenn sie vielleicht nicht absolut billiger werden wegen der Inflation, dann werden sie im Verhältnis zu dem Geld eben billiger. Oder dem Verdienst, da sind ja die Rechnungen, wie lange muss einer arbeiten, das und so weiter. Also im Prinzip werden die Güter billiger, die industriell gefertigten. Und dann bleibt am Ende immer ein größerer Vorschuss für denselben Gewinn. Das ist die Ausführung von dem Marx, oder das, was der Marx macht, ist die Erklärung dieses Phänomens, das jeder Unternehmer kennt. Wer als Erster auf dem Markt ist mit dem Produkt, wer als Erster rationalisiert hat, zielt einen Extraprofit. Der Vorteil verschwindet, sobald die anderen nachziehen. Was bleibt dann übrig? Um denselben Gewinn wie vorher zu erzielen, brauche ich einen größeren Vorschuss. Die ideologische Form, wie das jeder aus dem Wirtschaftsteil der Zeitung kennt, ist die Behauptung der Unternehmer oder die Feststellung der Unternehmer, das kommt immer als Jammern daher, bei uns werden die Arbeitsplätze immer teurer. Vor 10 Jahren kostete ein Arbeitsplatz bei Opel, den bereitzustellen, 100.000 Euro, jetzt kostet er doch klar 200.000 Euro. Also ideologisch deswegen, weil da so getan wird, der Zweck des Unternehmens ist, Arbeitsplätze bereitzustellen. Nur, was sich in dieser Klage ausdrückt, ist tatsächlich genau dieser Sachverhalt, dass es einen immer größeren Kapitalvorschuss braucht, um denselben Gewinn zu erzielen. Dass also die Profitrate sinkt. Das Verhältnis des Gewinns zu dem zu investierenden, vorher einzusetzenden Kapital bringt. Auch das nochmal, das sind alles keine Behauptungen, sondern das sind, was ich jetzt mache, ist die Erklärung eines Faktums, das jeder Unternehmer kennt. Weil jeder Unternehmer kennt diesen Zustand, auf den er reagiert, entweder, wie ich es vorher gesagt habe, er muss erst recht. Und kaum hat er die neue Technologie eingeführt, ist sie schon wieder veraltet, erst recht neue Technologie einführen. Oder die andere Seite, jeder Unternehmer guckt sich in der Welt um und sagt, in welchen Sphären gibt es vielleicht eine höhere Gewinnrate. Ja, wenn ich Röhren produziere als Mannesmann, brauche ich einen riesen Vorschuss, um den Gewinn zu erzielen. Wenn ich aber in Mobilfunk gehe, wie das vor 10 Jahren passiert ist, und dann Vodafone sich da einkauft oder sowas. Bei Mobilfunk, bei Handys, ja da ist noch eine ordentlich hohe Profitrate zu erzielen. Also die Suche danach, der Wechsel von einer Sphäre in die andere, wo kann ich die fallende Profitrate bei mir dadurch kompensieren, dass ich in Sphären gehe, wo noch mehr Gewinn im Verhältnis zum Vorschuss zu erzielen sind, ist beständiges Konkurrenzmanöver von Unternehmen. So, also das ist mal der erste Widerspruch, der im kapitalistischen Wachstum drin ist, nämlich der Widerspruch des Kapitals zu seinem eigenen Zweck. Dass die Mittel, die es einsetzt, um den Gewinn zu erhöhen, die Methoden, mit denen es den Gewinn steigern will, den Gewinn senken. Die Profitrate fallen lassen. Ich mache an der Stelle noch eine Erläuterung. Die ist vielleicht für jemanden, der noch nie was von dem Marx gehört hat, vielleicht nicht so hilfreich. Aber es gibt, das weiß ich, hier auch einige, die sich mag schon mit dem Kapital beschäftigt haben. Und da will ich eine kurze Erläuterung an der Stelle noch bringen. Nämlich folgende. Für den Marx, der also dieses Buch vor 200 Jahren geschrieben hat, und ich hoffe, schon die Erläuterung jetzt in den Hinweis vor 150 Jahren geschrieben hat, und die Erläuterungen sind schon ein Hinweis drauf, da lässt sich viel lernen über das Heutige. Also das ist schon, meine ich, die Darstellung und Kritik des Heutigen. Für den Marx war das, der hat ja auch seine Krisen damals, also nicht er gehabt, sondern die hatte die beobachten können. Die gibt es ja, seitdem es den Kapitalismus gibt, alle 5 bis 10 Jahre. Für den war das überhaupt keine Frage, warum das so ist, dass die Methoden zur Steigerung des Profits, der Profitrate, diese tendenziell senken. Weil nämlich, was passiert mit dem größeren Vorschuss, das ein Unternehmen anwendet? Der größere Vorschuss wird verwendet, darauf habe ich vorhin hingewiesen, um die Arbeit rentabler zu machen, produktiver zu machen. Und das heißt, es wird an bezahlter Arbeit gespart. Es braucht weniger Arbeiter, um dasselbe Produkt herzustellen. Es wird die doppelte Zahl an Produkten, also jetzt immer fiktiv, nur damit man sich das vorstellen kann, die doppelte Zahl von Produkten mit der gleichen oder mit der Hälfte Anzahl von Arbeitern, also auch mit der Hälfte der Lohnkosten produziert. Nur, das heißt auch, pro Stück produzierter Ware ist weniger Arbeit enthalten. Und für den Marx war klar, was ist denn die Substanz des Reichtums bei uns? Ist die Arbeit und die Substanz des Geldreichtums, ist die bezahlte Arbeit hier, die Lohnarbeit, die verrichtet wird. Und es hat also das Kapital den Widerspruch, dass es auf der einen Seite durch die Entwicklung der Produktivkräfte den Anteil an Arbeit im Produkt, an wertschaffender Arbeit im Produkt reduziert, also die Tendenz hat, die Arbeitszeit als Maß dieses Reichtums zu senken, obwohl es andererseits die Arbeit und die Arbeitszeit als einzige Quelle seines Reichtums hat. Und das ist der Grund dafür, warum alle Methoden, die Profitrate zu steigern, durch produktiver Machen der Arbeit, und das heißt, Lohnkosten einzusparen, darüber, dass man weniger Arbeiter beschäftigt, weil die Maschine ist ja produktiver geworden und deswegen weniger Arbeit im Produkt steckt, eben darüber den Wert des Produkts, die Preise senkt und diese Tendenz hervorbringt, dass für den Ersten zwar ein Extragewinn rauskommt, aber wenn alle das machen, der Anteil der Arbeit gesenkt worden ist, und übrig bleibt ein größerer Vorschuss, um für denselben Gewinn wie vorher. Also das nur als Erläuterung. Das ist der Grund dafür, warum die unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte, die immer heißt, Arbeit produktiver zu machen, dazu führt, dass sie als das Mittel, den Profit zu steigern, tendenziell ihn senkt. So, das ist die eine Fassung. So passiert das Wachstum. Dieser Widerspruch ist im ganz normalen Wachstum eingeschlossen. Warum er und wann er eklatiert, das komme ich dann gleich. Das ist die eine Fassung, also der Gegensatz des Wachstums des Kapitals, der Mittel, die es benutzt, zu dem Zweck des Wachstums. Das ist die eine Fassung der Gegensätze, die im Wachstum eingeschlossen sind. Und in der Krise heißt ganz simpel, die Profitrate ist gefallen, die Unternehmer machen keinen Gewinn mehr. Das ist ja Krise. Da stellt sich raus, man hat wahnsinnig investiert und am Ende steht kein Gewinn. Statt schwarzer Zahlen rot, das ist Krise. Die erste Fassung von Krise. Der zweite Widerspruch, den soll man ja auch nicht vergessen, der im Wachstum des Kapitals mit den Methoden, die ich eben beschrieben habe, eingeschlossen ist, ist der zu den unmittelbaren Produzenten, zu den abhängig Beschäftigten des Reichtums. Wie kommen denn diejenigen, die arbeiten? Es ist ja nicht so, modernere Maschinen tun die Arbeit, sondern nach wie vor wird an Maschinen gearbeitet. Da mag es sein, dass jetzt weniger Arbeitskräfte im Verhältnis zu vorher arbeiten. Aber nach wie vor, die Maschinen tun nicht die Arbeit, sondern die Arbeitskräfte. Wie kommen die also vor in der ganzen Rechnung, im Wachstum? Als zu zahlende Löhne kommen die vor. Als Teil des nötigen Vorschusses, den ein Unternehmer machen muss, zur Erzielung des Überschusses des Gewinns. Und das erscheint jedem auch wieder so selbstverständlich. Naja, ein Unternehmer, der seinen Konkurrenzkampf macht, der sein Wachstum betreibt, der muss natürlich Löhne bezahlen, der muss Maschinen bezahlen, der muss Rohstoffe, der muss die Gebäude herstellen und so weiter. Der muss für diese Sorte von Kapitalvorschuss sorgen, als auch für den Vorschuss in Löhne. Nur, was ist denn mit dem gesagt? Die Löhne sind ein Bestandteil seines Vorschusses. Da ist gesagt, die Löhne, also das, wovon die Leute leben müssen, wovon die Mehrheit der Bevölkerung hierzulande leben muss, die ja abhängig Beschäftigte sind, das ist ein Posten neben anderen, so ungefähr wie die Heizkosten und die Rohstoffe und die Maschinen, ist ein Posten neben diesen Posten in der Rechnung des Unternehmens. Also von wegen, in der Marktwirtschaft steht der Mensch im Mittelpunkt. Der ist halt eingereiht in eine Profitkalkulation der Unternehmen. Und da sind die Löhne, wie gesagt, das ist ja das, was bestimmt, damit muss der Mensch seinen Lebensunterhalt hier betreiben, ist ein Posten. Und man merkt jetzt schon, ein Posten, der beständig zu reduzieren ist, der gesenkt wird, der, wo an bezahlter Arbeit eingespart wird im Prozess der Steigerung der Produktivität. Vielleicht noch eine Erinnerung oder eine Berufung auf die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie. Der Marx hat das sehr sachgerecht, diesen Sachverhalt, mit Kürzeln, mit Buchstaben ausgedrückt und hat gesagt, in dieser kapitalistischen Gesellschaft ist der Lohn klein v. Klein v meint bei ihm variables Kapital, muss man jetzt gar nicht nachvollziehen, sondern meint erstmal, das ist ein Bestandteil des Kapitalvorschusses. Neben dem anderen Kapitalvorschuss, den er mit C bezeichnet hat, als konstantes Kapital, Maschinerie und Rohstoffe und ähnliches. Und so kommt der Lebensunterhalt der Massen in dieser Gesellschaft vor. Als ein Bestandteil einer Kalkulation, als ein kleiner Buchstabe V. Sehr sachgerecht und korrekt sozusagen dargestellt. Das war der zweite Gegensatz, auf den ich hinweisen will, der im Wachstum des Kapitals eingeschlossen ist. Also nicht nur der Gegensatz des kapitalistischen Wachstums zu seinem eigenen Zweck, die Profitrate zu steigern und immer mit Methoden, die den Fall der Profitrate hervorrufen, sondern die zweite Fassung des Gegensatzes ist die zu den unmittelbaren Produzenten. Wie da die Arbeit, die Lohnarbeit, Lebensunterhalt der Massen kalkuliert, beschränkt, eingeschränkt ist. Die dritte Fassung des Widerspruchs oder der Gegensätze ist die zwischen Profit wird in Unternehmen produziert, er muss aber auf dem Markt realisiert werden. Was damit gemeint ist, ist ganz simpel. Die Waren werden produziert und sollen gewinnträchtig produziert werden. Aber mit der Produktion ist es nicht getan, die müssen auch auf dem Markt verkauft werden. Das ist der Ausdruck Realisation. Das heißt, sie müssen verkauft werden, damit der Unternehmer seinen Vorschuss, den er getätigt hat, seine Investition zurückbekommt, und zwar mit Gewinn zurückbekommt, auf das er aufs Neue investieren kann. Und Das ist das zweite Zitat, was ich noch vorlesen will. Das ist vielleicht auch die geläufigste Fassung des Widerspruchs, aber ist eigentlich fast die langweiligste Form des Widerspruchs des kapitalistischen Marktes. Das ist die, die in dem zweiten Zitat in der Krise steht, nein, in dem dritten, wo es heißt, also in der kapitalistischen Produktion, in der Konkurrenz der Unternehmen, also wie sie sich auf dem Markt um ihren Gewinn streiten. Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Exploitation ist wieder so ein Fremdwort, to exploit, Englisch, vom Lateinischen her, Ausbeutung. Also die, und damit meint er der unmittelbaren Produktion und Ausbeutung der Arbeit. Wir können auch sagen der Produktion, das ist in dem Produktion von Gewinn. Also die Bedingungen der Produktion von Gewinn und die ihrer Realisation, also des Erzielens des Gewinns dann durch den Verkauf auf dem Markt, sind nicht identisch. Das erläutert er jetzt und sagt, die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, also die Bedingungen der Exploitation, das ist das, was ich eben erläutert habe. Die Bedingungen der Exploitation, der Produktion sind die unbeschränkte Entwicklung der Produktivkräfte, Steigerung der Produktion, Rationalisierung zwecks Kostenersparnis und Steigerung des Gewinns. Die sind nur bestimmt, beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft. Die anderen, jetzt geht es um die Marktbedingungen, durch die Proportionalität der verschiedenen Produktionszweige und durch die Konsumptionskraft der Gesellschaft. Diese letztere, also die Konsumptionskraft ist die Kaufkraft der Gesellschaft, ist aber bestimmt, weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumptionskraft, sondern durch die Konsumptionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, Verteilungsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Also die Behauptung hier ist zu sagen, die Bedingungen der Exploitation, der Produktion sind nur bestimmt oder beschränkt durch die Produktivkraft, die die Unternehmen anwenden. Also kann in steigendem Maße Ware und Dienstleistungen, das sind auch Waren, also lasse ich jetzt, Waren produziert werden. Auf der anderen Seite müssen die Waren auch auf dem Markt verkauft werden und die Bedingungen, unter denen sie verkauft, also die Zahlungsfähigkeit, die man auf dem Markt findet, die ist bestimmt durch die Proportionalität der Produktionszweige und durch die Zahlungsfähigkeit der großen Masse der Gesellschaft und die würde in dieser Gesellschaft beschränkt. Das will ich jetzt noch etwas erläutern. Also die eine Seite nochmal erläutert. Die Entwicklung der Produktivkräfte heißt, immer mehr Waren werden produziert, und zwar von den Unternehmen in der Spekulation auf ihren profitträchtigen Verkauf auf dem Markt. Und derjenige, das habe ich ja vorhin erläutert, nehmen wir ein Anschauungsbeispiel, ein Autounternehmen, das die Produktion modernisiert und als erstes jetzt mit einem neuen, verbesserten, von den technischen Bedingungen her verbesserten, aber vor allem verbilligten Produktionsprozess produzierten Auto auf den Markt trifft, das spekuliert darauf, dass es mehr von diesen Autos verkaufen kann. Also Opel mit seinem Insignia irgendwie mehr von diesen Produkten auf Kosten von anderer durchaus verkaufen kann, von anderen Autos. Das ist dieses Moment von, die Unternehmen spekulieren auf eine steigenden Marktanteil. Und die Rücksichtslosigkeit gegenüber dem, dass die Kaufkraft beschränkt ist, ist eingeschlossen in der Spekulation. Also man weiß ja, es gibt, also der Unternehmer weiß, es gibt oder das Unternehmen weiß, es muss sich mit seinem Unternehmen, mit anderem um die beschränkte Kaufkraft, Zahlungsfähigkeit, die in Autos geht, streiten. Aber wenn wir billiger sind als die anderen oder für dasselbe mehr Qualität bieten können, dann können wir die anderen aus dem Feld schlagen und mehr von unseren gewinnträchtig produzierten Autos verkaufen. So, das ist die eine Seite. Das ist nochmal die Erläuterung gewesen von die Bedingungen der Exploitation sind unbeschränkt. Andererseits, die Güter müssen verkauft werden. Weil erst wenn sie verkauft sind, die Waren, fließt das Geld zurück und aus dem Vorschuss wird der Ersatz des Vorschusses plus einem Überschuss. Die Kaufkraft, auf die Unternehmen spekulieren, die ist andererseits ihr eigenes Produkt. Die ist andererseits beschränkt. Wodurch? Naja, einerseits darüber, dass jeder Unternehmer zwar für sein Produkt viel Geld erzielen will, andererseits für die Produkte, die er einkauft, sagen wir Maschinen von anderen Unternehmen, natürlich nur wenig, möglichst günstig diese haben will. Das ist die eine Seite der Konkurrenz. Die andere Seite ist die, ein Großteil der Kaufkraft ist die Kaufkraft der abhängig Beschäftigten. Und diese wird ja beständig reduziert. Das ist die andere Fassung, oder nur auf den Markt bezogen, die Fassung, die ich vorher genannt hatte. Die Löhne, die der Unternehmer zahlt, ist er bestrebt zu senken. Die sind ja Kosten für ihn. Also jede Rationalisierung heißt Einsparung von Lohnkosten. Damit aber auch auf der anderen Seite von Zahlungsfähigkeit auf dem Markt. Sodass das Wachstum auf der einen Seite darin besteht, auf eine stets sich für das Unternehmen auszahlende, größeren Verkauf auf dem Markt zu spekulieren, also auf eine Zahlungsfähigkeit, die sich auf sein Produkt richtet, und auf der anderen Seite die Unternehmen die Zahlungsfähigkeit beständig einschränken. Also als Ausnutzer von Zahlungsfähigkeit auf dem Markt können sich die Unternehmen nichts Besseres vorstellen als die Leute haben viel Geld. Nur als Stifter von Zahlungsfähigkeit kommen sie überhaupt nicht in Frage. Da geht es darum, die Löhne zu reduzieren. Also vielleicht an der Stelle nochmal, weil das ist ja so die geläufigste Fassung von Krise, ja, da sind so viele Autos produziert worden, so viele MP3-Player, so viel Mineralwasser und so viel Bier und jetzt die Leute können es gar nicht mehr kaufen. Und dann sagt die Gewerkschaft drauf, also diese Fassung von Gegensatz zwischen schrankenloser Produktion und beschränkter Zahlungsfähigkeit. Und dann gibt es bei uns die Gewerkschaftsforderung, die sagt, naja, dann muss man die Massenkaufkraft stärken. Mal abgesehen davon, dass sie die ganzen Jahre nichts dafür getan haben, und die Löhne dauernd gesunken sind im Verhältnis zum Reichtum. Und man nachlesen kann in allen Statistiken, die Reallöhne sind trotz des riesenhaften Aufschwungs gesunken. Ist die andere Seite von der Geschichte so, dass dieser Gegensatz ist ins System eingebaut. Es ist ja gerade das Prinzip dieser Produktionsweise, dass das, was die abhängig beschäftigt, Lohnarbeiter, angestellten Arbeiter, was die für an Lohn kriegen für ihre Arbeit und das, was sie an geldwertem Produkt schaffen, zwei Paar Stiefel sind, dass es mehr ist, was sie an geldwertem Produkt, sonst gäbe es ja keinen Gewinn. Wenn die all das als Lohn bekommen würden, dass sie sich alles kaufen könnten, was sie produzieren, dann gäbe es ja keinen Gewinn. Das weiß ja, also ein Mercedes-Arbeiter, der eine S-Klasse produziert, kostet irgendwie 200.000 Euro, müsste 200.000 Euro als Lohn kriegen. Das ist ja absurd, weiß jeder in dieser Gesellschaft. Ist das eingebaut, dass was an Löhnen bezahlt wird und was an geldwertem Reichtum von den Arbeitern geschaffen wird, zwei unvergleichliche Größen in der Hinsicht sind, dass das eine ein Vielfaches des anderen ist. Das ist so. Deswegen ist es auf der einen Seite absurd, die Steigerung der Massenkaufkraft zu fordern, weil, und es wird ja auch immer von den Maßgeblichen dann schon darauf hingewiesen, Moment mal, wir müssen die Lohnkosten senken, nicht die Lohnkosten steigern in der Krise. Also als ein untaugliches Konzept. Und die andere Seite ist, aber das nur am Rande, es wird auch gleich noch deutlich gemacht bei dieser Gewerkschaftsforderung, also die Gewerkschaft macht deutlich, wenn sie mehr Lohn fordert, dann nicht, weil vom Lohn muss man leben und dann haben die Leute ein leichteres Leben, sondern damit sie dann die Waren kaufen können und die Unternehmen mit Gewinn ihre Waren verkaufen können. Bei Krise, das stimmt ja schon, hat auch die Erscheinungsform, dass die Spekulation, man kann das vergrößerte, verbilligte, mit mehr gewinnversprechende Warenquantum auf dem Markt nicht absetzen als Unternehmen, dass die absetzen aufs Unternehmen, dass diese Spekulation nicht aufgegangen ist. Also übrigens, das ist die, was ich jetzt erläutert habe, ist auch klar, die Armut ist der letzte Grund der kapitalistischen Krisen. Aber nicht in dem Sinne, quasi, man müsste, wenn man den Leuten mehr geben würde, dann wäre das Wirtschaftswachstum besser, sondern in dem Sinne, die Armut ist in dem Produktionsverhältnis ja eingebaut, weil die Produzenten, das ist der zweite Widerspruch, den ich gesagt habe, das Wachstum beruht auf der Benutzung, der Marx hat es mit dem Ausdruck Ausbeutung charakterisiert, der Produzenten, und Ausbeutung meint ganz simpel das Verhältnis von, was an Löhnen gezahlt wird und was von den Arbeitern als geldwerter Ertrag dem Unternehmen mit ihrer Arbeit verschafft wird. Das Letztere ist ein Vielfaches des Ersteren. Das ist Ausbeutung. Dass die Arbeiter mit dem Fortschritt oder die Produzenten des Reichtums mit dem Fortschritt der Produktivkräfte zunehmend von dem mit produzierten Reichtum getrennt werden, ausgeschlossen sind. Jetzt, so, das war jetzt mal die Erläuterung von dem, oder ich hoffe, eingelöst zu haben, die Ankündigung, die ich gemacht habe, die darauf geht, es ist nicht so, Wachstum wunderbar. Das ist ein schöner Zustand, die Wirtschaft wächst, und schlimm ist es, wenn Krise, weil sie dann nicht mehr wächst, sondern schrumpft. Und vorher alles problemlos und jetzt Problem. Sondern das ganze Wachstum selbst ist ein einziger Gegensatz zum Unternehmenszweck der Profitsteigerung. Es produziert dauernd einen tendenziellen Fall der Profitrate. Als Gegensatz zu den abhängig Beschäftigten, deren Löhne sind ein Gegensatz zu der Steigerung des Profits, sind zu beschränken. Und als Gegensatz von Produktion und beschränkter Zahlungsfähigkeit auf dem Markt. Jetzt noch mal eine Reflexion darauf an der Stelle, wie die Unternehmen mit diesen kapitalistischen Gegensätzen umgehen, mit dem Widerspruch umgehen. Ist nur noch mal Erinnerung, hatte ich vorhin schon gesagt, die Unternehmen gehen mit den Gegensätzen so vor, um jetzt erst recht, mittels Kredit erst recht, die Profitrate steigern wollen. Also auf die Erfahrung, die Profitrate sinkt tendenziell. Es wird immer schwerer, den Gewinn zu erwirtschaften, die Extraprofite zu erzielen, auf die man kalkuliert. Ist das Argument nicht, jetzt lassen wir es sein, sondern jetzt erst recht an erster Stelle. Also erst recht diese Widersprüche durchhalten, erst recht die Methoden der Steigerung, der Rentabilität der Arbeit, des Kapitals in Anschlag bringen. Und ob das gelingt, das hängt davon ab, wie viel, also hängt sehr entscheidend davon ab, das ist auch nochmal die Erinnerung, wie viel Kredit Sie mobilisieren können. Also wie groß Ihr Vorschuss sein kann, mit dem Sie die Produktivkräfte vorantreiben können. Da spielt der Kredit eine entscheidende Rolle. Deswegen sind auch die meisten Unternehmen Aktiengesellschaften. Aktiengesellschaft heißt, sie besorgen sich Kapital, sammeln Kapital ein durch Ausgabe von Aktien. Also die meisten Unternehmen sind, oder die großen sind, alle selbst Kredit. Also operieren als Aktiengesellschaft mit fremdem Kapital. Oder eben, sie schaffen sich Geld, beschaffen sich Geld von Banken. Also das Kreditwesen ist ein mächtiger Hebel der Akkumulation, des Wachstums, der den Widerspruch, der im Wachstum liegt, die Steigerung der Profitrate produziert ihren Fall, enorm vorantreibt. Der ermöglicht den Unternehmen, sich über den Widerspruch immer wieder hinwegzusetzen und ihn aufs Neue zu produzieren, um es mal so auszudrücken. Und deswegen ist es so, mit dem Crash des Finanzkapitals geht das nicht mehr. Da ist die vorwärtsweisende Strategie, um es mal so auszudrücken, den Fall der Profitrate durch erneut steigenden Kapitalvorschuss für es selbst ungeschehen zu machen, zu überwinden, die Möglichkeit ist verbaut, weil das Finanzkapital stellt oder der Kredit steht nicht zur Verfügung, um das zu machen. Also, wenn es zu wenig Kredit gibt, zu wenig Investitionsmittel, zu wenig Vorschuss für das Unternehmen, dann gibt es sofort auf der anderen Seite vom kapitalistischen Reichtum zu viel. Nämlich dann gibt es unverkäufliche Waren, dann gibt es Überkapazitäten bei den Produktionsmitteln, dann gibt es zu viele Arbeitskräfte, auch zu viel Geld, das einfach keine lohnende Anlage mehr findet. Das heißt, die Krise des Finanzkapitals macht aus der Akkumulation des Kapitals eine Überakkumulation. Man kann auch sagen, deckt das auf, dass das Kapital schon immer über seine Verhältnisse gewirtschaftet hat. Also immer darauf spekuliert hat, auf ein Wachstum, das es mittels Kredit herbeiführen will. Dann gibt es sofort ein ruinöses zu viel an Wachstum. Das ist übrigens der vielleicht etwas ominös wirkende Satz, den ich am Anfang auf dem Zitatzettel hingeschrieben habe, nämlich in allgemeiner Krise der Überproduktion, das ist der Anfang dieses Zitats, ist der Widerspruch nicht zwischen den verschiedenen Arten des produktiven Kapitals, sondern zwischen dem industriellen und dem loanable, englischer Ausdruck für Leihkapital, also Bankkapital, zwischen dem Kapital, wie es als in den Produktionsprozess direkt involviert, also das meint das produzierende Unternehmen, und wie es als Geld selbstständig außerhalb desselben erscheint. Also da ist gesagt, Überproduktionskrise, das ist die eine Erscheinungsform der Krise. Der Grund, wie gesagt, ist der Fall der Profitrate. Das stellt sich da als, Sie haben lauter Waren produziert, die auf dem Markt nicht mehr abzusetzen sind, die an die Schranken der Zahlungsfähigkeit dieser Gesellschaft treffen. Der Widerspruch, der sich da äußert, ist der zwischen dem produzierenden Unternehmen und dem Finanzkapital, weil das Finanzkapital nicht nur der Hebel der Akkumulation und der Hebel der Überakkumulation, sondern zugleich der Exekutor der Überakkumulation ist. Also der Exekutor der Krise, um es so auszudrücken. Und zwar darüber, weil die Banken, und den Crash will ich jetzt nicht erklären, der ist ja Faktum, weil die Finanzmacht der Banken geschrumpft ist, weil ihre Fähigkeit, Kredit zu geben, eingeschränkt ist, weil da Milliardensummen vernichtet worden sind, stellt sich raus für die Unternehmen, ja, die Investitionsmittel, die Finanzmittel, um auf die sinkenden Profitrate zu reagieren. Nämlich jetzt erst recht an erster Front, an vorderster Front, mit Verbilligung der Produktion, mit Rationalisierung, mit einem größeren Kapitalvorschuss für mich extra Gewinn zu erwirtschaften. Das geht nicht mehr. Die Investitionsmittel stehen nicht zur Verfügung. Auch die Kaufkraft ist zusammengeschnurrt auf der anderen Seite. Viel von Verkäufen war ja auch kreditfinanziert. Also stellt sich raus, der Crash des Finanzkapitals ist der Exekutor der Überakkumulation, der Auslöser der Krise. Und für Unternehmen stellt sich das dann so dar, als Kreditklemme, also als Schwierigkeit, Kredite zu bekommen. Und das heißt für Unternehmen, ihre Gewinne sinken. Für manche Unternehmen heißt es das aus, weil die Banken entschlossen haben, da gibt es ja dann immer die Sprüche, dem schlechten Geld kein Gutes mehr hinterherzuschicken oder lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann wird entschieden, Arcandor kriegt keinen Kredit mehr und ist pleite. So setzt sich das dann um, dass der Fall der Profitrate das Aus für diese Unternehmen ist. Also ist das Finanzkapital nicht übrigens dann auch noch das als Ergänzung Urheber und Auslöser der Krise. Es ist nicht der Grund der Krise, es ist der Urheber und Auslöser der Krise, der Auslöser der Krise. Und es ist zugleich der Multiplikator der Krise, weil alle hängen vom Kredit ab und der Kredit wird klamm. Das war also jetzt der Versuch der Erklärung der zwei Sachen, nämlich was ist der Grund der Wirtschaftskrise, der Krise des Kapitals? Das ist der Fall der Profitrate. Und warum war es bei uns so, dass der Crash des Finanzkapitals der Auslöser war für die Krise dieser Wirtschaft, der Realwirtschaft, des produzierenden Unternehmens? Ich hoffe, das ist deutlich geworden mit dem Teil. Jetzt will ich noch zwei Teile machen, nämlich will jetzt noch sagen, was ist also Krise? Auf Basis dessen, was ich erläutert habe. Und zweitens, wie geht jetzt die Bewältigung und der Umgang mit der Krise? Kurzfassung davon ist, Krise heißt, es gibt bei uns zu viel Kapital. Also Geld mit dem Anspruch, aus ihm soll mehr Geld werden. Und zwar in allen seinen Gestalten. Es gibt bei uns zu viel Geld, das findet einfach keine Anlage. Also Anlage meint, keine Gelegenheiten, aus ihm mehr Geld zu machen. Waren, die nicht mit Gewinn verkauft werden können. Es gibt zu viel Waren, zu viel Autos, zu viel und so weiter. Es gibt zu viel Produktionsmittel und es gibt zu viel Arbeitskräfte. Und wenn ich das so sage jetzt, zu viel, dann will ich betonen, das ist nicht mein Urteil. Das ist auch kein theoretisches Urteil. Das ist nicht, jetzt haben die Leute nachgerechnet, irgendjemand in der Gesellschaft, die Ökonomen oder die Unternehmer und stellen fest, ach, da gibt es irgendwie zu viel. Sondern das ist praktische Aktion der Unternehmer, der Wirtschaftssubjekte bei uns, weil deren Spekulation auf profitlichen Verkauf der Waren auf dem Markt nicht aufgeht, legen sie einfach Teile ihrer Produktion lahm. So kommt es zu viel zustande. Das ist nicht jemand entdeckt, es gibt zu viel, sondern es ist so, es wurde produziert, mit den Methoden, die ich beschrieben habe, um auf dem Markt gewinnträchtig zu verkaufen. Diese Kalkulation, diese Spekulation geht nicht auf. Und dann reagieren die Unternehmen darauf, dass sie ihre Produktion einschränken. Und Abteilungen der Produktion in der Gesellschaft stillgelegt werden. So kommt es zu viel zustande. So kommt der Zustand zustande, dass dann drei Werke bei dem einen Konzern einfach stillgelegt werden. Dass Waren nicht mehr produziert werden, weil die produziert worden sind, ja schon nicht verkaufbar sind. Dass Arbeitskräfte, die bislang noch beschäftigt wurden, freigesetzt worden sind. Also so wird das zu viel zum gesellschaftlichen Faktum durch die Tat der Unternehmen, wie sie auf den Einbruch ihrer Gewinne reagieren. Das ist das eine, auf was ich aufmerksam machen will. Das zweite ist, auch das muss man sich nochmal vor Augen führen. Zu viel Reichtum ist bei uns Krise. Das ist eine Absurdität, auch wieder in mehrerer Hinsicht. Krise ist hier nicht, es gibt von was zu wenig. So im Sinne von, da ist eine Ernte ausgefallen. In früheren Gesellschaften gab es das. Da war quasi Krise, also wenn man den Begriff da verwenden will, ist, es war eine Missernte. Es war die Notlage durch einen Krieg erzeugt. Dass es zu wenig von Gütern gibt, zu wenig Lebensmittel, dass Maschinen vernichtet sind, es gab Brände oder was. Krise in einer modernen Gesellschaft ist, es gibt von nichts zu wenig, sondern es gibt von allem zu viel. Das ist der Begriff der Krise. Und zwar zu viel, gemessen an dem Zweck, der Besitzer des zu viel, mit ihm, mit den Dingen, mit Waren, mit Gütern, mit Maschinen, einen Überschuss zu produzieren. Also das kapitalistische Wachstum war zu groß, gemessen an dem Zweck, mit ihm einen Gewinn zu erzielen. Also das ist mal die erste Absurdität von Krise bei uns. Nicht Mangel an irgendwas, nicht Not im Sinne von es gibt zu wenig, sondern zu viel gibt es von allem, gemessen an Zweck der Gewinn. Die zweite Fassung, die zweite Absurdität ist, zu viel Reichtum heißt auch nicht zu viel für die Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Also es gäbe hier quasi, es ist zu viel produziert worden und so viel können die Leute gar nicht mehr gebrauchen. Sondern das zu viel ist ja gemessen an dem zahlungsfähigen Bedürfnis. Also deswegen hat man das, es gibt zu viel Lebensmittel und trotzdem hungern die Menschen. Es gibt zu viel produzierte Autos, jetzt könnten die durchaus die Leute noch gebrauchen, mal abgesehen, das sage ich immer dazu, ob das überhaupt so sinnvoll ist, aber lassen wir das mal weg. Also das Verhältnis ist das von nicht zu viel gemessen an der Bedürfnisbefriedigung wird produziert. Da wäre noch viel zu tun. Als selbst in großen Teilen der Welt fällt an sauberem Trinkwasser oder sowas. Sondern gemessen an dem zahlungsfähigen Bedürfnis ist zu viel produziert worden. Das ist der Widerspruch in dieser Gesellschaft. Also gemessen an dem beschränkten Konsum, also zahlungsfähigen Bedürfnis, um die Waren mit Gewinn verkaufen zu können. An der Stelle will ich auch noch mal einen Hinweis machen, also wenn man bei dem Sinn gemessen am Bedürfnis. Einfach um auch mal darauf aufmerksam zu machen, wie gepolt die Menschheit in der ist. Also ich erinnere mich noch gut dran, vor 20 Jahren, als die DDR noch gab oder die im Sterben begriffen war, war das Hauptargument gegenüber der DDR, dass Menschenskinder, die Leute müssen für einen Trabi oder für irgendwie mal Südfrüchte ewig anstehen. Die haben zwar alle das Geld, aber das Zeugs wird nicht produziert. Und da müssen sie, da ist zwar für Brot und sowas gesorgt, aber für, wenn das ein bisschen exklusiver ist, dann müssen die immer ewig warten und überall gibt es Schlangen. Und dann war für jeden hierzulande klar, dieses System, was für eine Absurdität, das gehört doch weg. So, jetzt muss man das mal vergleichen mit bei uns. Wie ist es denn bei uns? Von allem gibt es alles im Überfluss. Nur die Leute können es sich nicht kaufen. Deswegen gibt es ja auch keine Schlangen, weil es steht gar keiner an. Der braucht nur in seinen Portemonnaie zu gucken und weiß, das kann ich mir nicht leisten. Also da ist der Gegensatz nicht, es gibt das Zeugnis und die Leute können es sich kaufen, haben sogar das Geld, sondern es ist umgekehrt, es gibt von allem genügend oder es gäbe von allem genügend, nur die Leute können es sich nicht kaufen, weil sie zum Beispiel in der Krise erst recht an Geldeinkommen, an ihrem Geldeinkommen gekürzt worden ist. Und das soll weniger absurd sein. Aber jeder hält es für normal und sagt, das Entscheidende bei uns ist nicht Abschaffung des Systems, sondern das Wachstum muss wieder in Gang kommen. Also das nur mal als Hinweis zu dem Punkt. Nochmal zurück, dritter Punkt, auf den ich hinweisen will. Krise ist zu viel Reichtum. Da gibt es die Formulierung, die habe ich da auch abgedruckt. Krise bei uns heißt zu viel Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung. Das ist noch so eine Marx-Formulierung. Krise ist Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung. Auch das muss man sich wieder vor Augen führen. Diese Absurdität, das ist eine Gesellschaft, in der gibt es bei uns aus kapitalistischer Sicht glatt zu viel Menschen. Da gibt es auf der einen Seite Produktionskapazitäten, Produktionsanlagen, die modernst sind, mit denen man wunderbar arbeiten könnte. Auf der anderen Seite gibt es Leute, überflüssig gemacht, freigesetzt, die wunderbar arbeiten können. Aber beide kommen nicht zusammen. Ja, man verhindert, dass sie daran arbeiten, an den Maschinen, weil die sind ja Privatbesitz und werden nur in Bewegung gesetzt und Leute kriegen dafür auch nur einen Lohn, wenn sie daran arbeiten, wenn sich mit den Maschinen und den Arbeitskräften etwas profitabel produzieren lässt. Also das ist die dritte Fassung von zu viel an Kapital. Die dritte Absurdität auch. Auch das, man braucht eigentlich nur hinzugucken und merken, was für eine absurde Gesellschaft das ist. Das ist übrigens, also jetzt müsste eigentlich deutlich geworden sein, was ich mit dem Titel gemeint habe. Also die Krise bringt die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise zur Anschauung. Also nicht, habe ich gesagt, wenn Leute beschäftigt sind, ist das kritikabel, weil sie sind hier benutztes Mittel für einen anderen Zweck der Gewinnproduktion. Krise bringt aber dieses Verhältnis noch ganz anders zur Anschauung, die Absurdität, indem du auf der einen Seite alle Mittel des Reichtums hast, in privater Hand, auf der anderen Seite lauter Leute fähig zu arbeiten und die nicht zusammenkommen dürfen, sondern umgekehrt, die getrennt werden von ihren Produkten, also von den rausgeschmissen werden. Das ist ja Krise, Steigen der Arbeitslosigkeit. So, machen wir noch den letzten Punkt. Wie bewältigt das Kapital seine Krise? Zwei Abteilungen. Vernichtung von kapitalistischem Reichtum und Zerarmung. Verschärfung der Ausbeutung. Das habe ich abgedruckt aus dem dritten Abschnitt im dritten Band des Kapitals. Das ist das, was unter 3 steht. Kann man sich zu Hause dann angucken. Ich erläutere das jetzt, das brauche ich nicht vorlesen. Ist aber eine schöne Formulierung. Das sind schöne Formulierungen dafür, für die Sachfragen. Also, wie gehen Krisenbewältigung? Jetzt ist also Krise, Wachstum ist eingebrochen. Die Unternehmen, die kapitulieren jetzt nicht, sagen, war scheiße, was wir gemacht haben, machen wir unseren Laden dicht und hören überhaupt das Produzieren auf, sondern setzen ihre Konkurrenz erst recht entschieden fort. Und zwar wodurch? Durch die verschärfte Anwendung all der Konkurrenztechniken, die sie auch schon im Wachstum praktiziert haben. Nämlich die, wenn die Profite ausbleiben, das ist ja Krise, dann müssen wir drastisch die Kosten senken, damit unsere Produktion wieder profitabel wird. So simpel denken die. Da erschrickt keiner über das, was da angerichtet wird, sondern sagt erst recht, dann müssen wir im Konkurrenzkampf Sieger bleiben Und Sieger bleibt man darüber, dass wir profitabler sind als die anderen oder wieder profitabel werden. Und das heißt auf der einen Seite Senkung der Kosten, ich entlasse Arbeitskräfte. Passiert ja dauernd. Die Arbeitslosigkeit am Ende dieses Jahres wird auf 6 Millionen in Deutschland offiziellerweise geschätzt. Gestiegen von 4 Millionen. 2 Millionen Leute einfach rausgesetzt. Sind 2 Millionen Leute Lohnkosten gespart. Und andererseits diejenigen, die das Glück haben, weiter beschäftigt zu sein, also das Glück, einen Arbeitsplatz zu haben, also das Glück haben, ausgebeutet zu werden, benutzt zu werden für den Gewinn, die werden damit konfrontiert, dass sie mehr Leistung für weniger Lohn bringen müssen. Oder gleich weniger Arbeit und auch weniger Lohn. Und wenn man die Wirtschaftszeile der Tageszeitung liest, überschlägt sich Meldung über Meldung jeden Tag, was an Kosten eingespart wird. Daimler, ganz schlicht, in diesem Jahr müssen 20% der Lohnkosten eingespart werden. Also der Lebensstandard, der sich so über den Boom, wenn auch nicht groß akkumuliert, vielleicht ein bisschen angesammelt hat, wird auf einen Schlag wieder zusammengestrichen. Heute habe ich gelesen, ist ja nicht nur in Deutschland so, ist überall in Europa so. British Airways, 10.000 Angestellte, sollen einen Monat umsonst arbeiten. Ganz simpel. Sonst verlieren sie ihren Job. Also das ist die andere Abteilung. Was da also passiert ist, auch die Logik muss man sich vor Augen halten, die in dieses System eingebaut ist, dass das Kapital seine Probleme, und das ist der Ausgangspunkt der Krise, das ist ja, das Kapital kriegt sein Gewinnwachstum nicht mehr hin. Die Unternehmen scheitern an dem, Gewinn zu produzieren. Und was ist die Reaktion? Sie machen ihr Problem, dass die Bilanzen nicht aufgehen, zum Lebens- und Existenzproblem der Beschäftigten. Das ist die Logik, die da eingebaut ist. Die Arbeiter, die abhängig Beschäftigten, müssen ausbaden, wenn der Profit sinkt oder ganz ausbleibt. Also mir fällt da an der Stelle noch eine kleine Bemerkung ein zu hier gab es vor, ich glaube 2 Monaten war es, doch die größere Demonstration, wir zahlen nicht für eure Krise, von Gewerkschaften und Linken organisiert. Diese unter der Parole, wir demonstrieren, wir zahlen nicht für eure Krise. Und bei der Parole steckt ja eines drinnen, das ist nicht unsere Krise, sondern die Krise des Kapitals. Sei es des Finanzkapitals oder des Produktiven. Ja, das ist erstmal die Krise, deren Gewinnrechnung geht nicht. Nur eben habe ich erläutert, die Unternehmen verfügen ja über die Macht, weil die Leute sind abhängig beschäftigt. Ihr Lebensunterhalt hängt ja daran, dass sie eine Arbeit bekommen für und bei diesen Unternehmen. Die machen ihre Krise zur Krise der Beschäftigten. Und deswegen ist es nach der einen Seite wirklich irgendwie absurd. Unter der Woche zu zahlen für die Krise, wenn man mal den Begriff hat, beim Arbeiten oder man hat überhaupt keinen Job mehr, da hat man ja schon längst gezahlt. Und dann zu demonstrieren und zu sagen, wir zahlen nicht für eure Krise. Also das merkt man, wie absurd die Parole an der Stelle ist. Weil das ist das Prinzip bei uns, es ist, das Unternehmen macht seine Krise, das Kapital macht seine Krise zu, um es mal so auszudrücken, unserer Krise oder der Krise der abhängigen Beschäftigten. Dann muss man schon an der Stelle dagegen sein, wenn man nicht zahlen will. Also auch in dort, wo man arbeitet, was dagegen setzt. Das wäre dann die Möglichkeit. Also am besten gleich die Rolle als abhängig Beschäftigter aufbinden. Dann hat man das Problem gar nicht mehr. Also noch letzte Bemerkung. Ich habe gesagt, das Kapital macht seine Krise zur Existenzkrise der arbeitenden Klassen. Und die kriegen die Unternehmer wirklich die Absurdität hin, dass dass zu viel an kapitalistischem Reichtum, gemessen am Zweck seiner Verwertung, planmäßig Not und Elend hierzulande hervorbringt. Und es ist richtig so, jeder sagt, ach, Marx mit seiner Verelendungstheorie. Es ist heutigen Tag so, als wollten die unbedingt mal dem Marx recht geben mit seiner Verelendungstheorie. In der Praxis, die die Unternehmen machen, nämlich auf der einen Seite wächst der Pauperismus und auf der anderen Seite, also das ist die Abteilung, die Leute, die von dem, was bei uns soziokulturelles Existenzminimum ist und diese 351 Euro Hartz IV plus vielleicht noch der Miete dazu. Der Pauperismus, der von dem leben muss, wächst und ansonsten die Verarmung auch des beschäftigten Teils der abhängigen Beschäftigten. Also Verelendung als Heilmittel für die Unternehmer. Das ist Krisenbewältigung. Verschärft das zur Anwendung bringen, was auch im Wachstum zur Anwendung gebracht wird. Die Leute stärker hernehmen, mehr aus ihnen rausholen, die Löhne senken, die Leistung steigern. Mehr Leute freisetzen, Senkung der Lohnkosten durch die überflüssig machen. Also das Irre ist, all die Methoden, mit denen das Kapital sein Wachstum betrieben hat und sich in die Krise reingewirtschaftet hat, sind aus der Perspektive der Unternehmer, zu Recht übrigens, die einzigen Lösungsmöglichkeiten für die Krise. Also die einzige Art und Weise, wie sie die Krise für sich überwinden wollen und überwinden. Also was passiert mit gesenktem Lohn? Profithaltige Ware produzieren und sich jetzt nicht auf einem wachsenden Markt, sondern Krise heißt ja, der Markt schrumpft, gegen die Konkurrenten durchsetzen. Durch Verarmung der arbeitenden Bevölkerung. Auf der anderen Seite reduziert natürlich das Kapital zugleich noch die Reste an Kaufkraft, die vorhanden sind. Verschärft also erstmal den Gegensatz zwischen es produziert Waren und will sie gewinnträchtig auf dem Markt verkaufen. So produzieren erstmal die Unternehmen die Abwärtsspirale der Krise mit den Methoden, wie sie die Krise für sich überwinden wollen. Also so produzieren die Unternehmen das, dass alle Branchen zunehmend schärfer von der Krise erfasst werden. Und auf den schrumpfenden Markt reagieren sie mit Kostensenkungen in der Produktion, sprich Verarmung der arbeitenden Massen, das lässt den Markt schrumpfen und so geht es erstmal weiter. Und dann, wenn genug Kapital brachgelegt ist, wenn genug Leute arbeitslos gemacht sind, wenn die so verarmt sind, dass der Lohn auch drastisch, das Lohnniveau gesunken ist, wenn auch genug andere aus dem Markt ausgeschieden sind, Unternehmen, wenn also genug Reichtum in allen seinen Formen vernichtet worden ist und dann sich das irgendwann das Produzieren wieder lohnt, dann kommt die ganze Scheiße wieder in Gang. Also dann, so drückt der Marx das aus, dann wird der fehlerhafte Kreislauf von Neuem begonnen. Und so kommt das, was ich am Anfang mal gesagt habe, was Beobachter hier so abgeklärt als Konjunkturzyklus bezeichnen. Also das kapitalistische Wachstum produziert periodisch seine Krisen und die Krisenbewältigung ist der Auftakt für erneutes Wachstum, zunächst auf beschränkter Stufenleiter. So kommt das zustande. Dieser absurde Kreislauf wieder in Gang. Akkumulation, Überakkumulation bis zur nächsten Krise. Jedenfalls solange die Menschheit auf Krise mit hoffentlich bin ich nicht betroffen und wir brauchen wieder Wachstum reagiert und nicht darauf so reagiert, dass sie einfach dabei nicht mehr mitmachen und dem Kapital seine Macht bestreiten. Das wäre meine Schlussbemerkung. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Also gibt es Fragen dazu, Einwände, Ergänzungen, was auch immer. Das Letzte habe ich gemeint ist, Krise heißt ja gerade, das Produzieren lohnt sich nicht für die Unternehmen. Und da meine ich mit, es gibt zu viel Geld, es gibt zu viel Geld, das keine lohnende Anlage findet. Also sagen wir mal, Unternehmen haben Gewinn gemacht noch oder haben noch Geld, das investieren sie jetzt erstmal nicht, weil und so. Oder jemand, der Investor ist, der guckt sich um und stellt fest, es gibt überhaupt keine gewinnbringenden, profitablen Anlagen zurzeit. Ja? Also das ist erstmal gemeint mit Krise, also der Fall, was sich ausgedrückt hat mit dem marxischen Terminus Fall der Profitrate oder der Terminus der politischen Ökonomie Fall der Profitrate, heißt ja, es ist ein Zustand in der Gesellschaft erreicht, wo die Technik, die Konkurrenztechnik, ich mache einen größeren Vorschuss und dann lohnt sich das Produzieren, nicht geht. Also wo zusätzliches Kapital keine Anlage findet, wo man nicht einfach sagen kann, ich investiere und da ist eine lohnende Branche und da ist eine lohnende Branche, sondern man tatsächlich das eine hat, das nebeneinander hat. Die Unternehmen lechzen nach Geld, nach Kredit. Auf der anderen Seite gibt es Geld, das aber nicht zur Verfügung gestellt wird oder keine Anlage findet. Also das ist, das habe ich gemeint. Also wichtig ist nochmal, das sich vor Augen zu halten. Nochmal vielleicht das als Erläuterung. Also der erste Teil, den du angesprochen hast, wo ich gesagt habe, es fehlt an einem was, an Geld oder an Kredit für die Unternehmen. Das ist genau die Drangsal der Unternehmen in der Krise. Nicht jetzt quasi, man kann das nach der einen Fassung machen und sagen, es gibt auch zu wenig Kredit, damit die Waren gekauft werden. Ja? Also sagen wir mal, das ist, wenn man es vor Augen führt, ein Großteil des Konsums basiert auf Krediten und Verschuldung. Und was man jetzt hört, gerade in großen Volkswirtschaften, sagen wir mal den USA, da heißt es, die Bevölkerung ist so verschuldet und kann jetzt, das geht nicht weiter, sondern sie müssen jetzt, da platzen so viele Kredite und das heißt, der kreditfinanzierte Absatz der Waren geht nicht mehr. Oder das auch auf steigende Hauspreise in der Vergangenheit mit steigender Verschuldung und steigendem Konsum reagiert. Das findet jetzt nicht mehr statt. Also das ist die Fassung, die Unternehmen, die Zahlungsfähigkeit, die schrumpft nicht nur darüber, dass die Leute verarmt werden, sondern also im Sinne von, dass die Arbeitslosigkeit steigt, sondern auch in dem Sinne, der Kredit für Konsum von Waren ist eingeschränkt. Auch der Kontokorrentkredit, den ich vorher gesagt habe, für andere Unternehmen, das ist auch eingeschränkt. Die andere Seite ist aber, und das ist die beträchtigere oder die wichtigere, ist die Unternehmen, für die steht kein Kredit mehr zur Verfügung, um auf den Fall der Profitrate, also auf das Schrumpfen ihrer Gewinne, so zu reagieren, dass sie sagen, jetzt erst recht. Also diesen Widerspruch immer weiter zu machen, nämlich durch Einschränkung, durch größeren Vorschuss für sich die Produktion profitabler zu machen. Also das meinte ich, da ist der Widerspruch gefasst. Am Anfang ist gemeint mit, da ist der Gegensatz, es steht zu wenig Kredit für sie zur Verfügung und das löst für sie die Krise aus. Weil auf den schrumpfenden Absatz können sie nicht so reagieren, jetzt erst recht die anderen aus dem Feld zu schlagen durch verbilligte Produktion. Das ist die eine Seite. Und die andere ist das, für dasselbe Unternehmen stellt sich das nach der anderen Seite vielleicht so dar, ich finde überhaupt keine lohnende Anlagesphäre mehr. Oder für Investoren auch, sie finden keine lohnende Anlagesphäre mehr. Deswegen kommt das beides zustande, zu wenig Kapital und zu viel Kapital.